Der Wernigerode Podcast. Oberbürgermeister Tobias Kascher im Gespräch.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, begrüße Sie ganz recht herzlich zu einer neuen Folge des Wernigerode Podcast. Und die Weihnachtszeit steht ja vor der Tür. Man muss sich da auch erstmal ein wenig reindenken und in Stimmung kommen. Aber ich bin, das kann man durchaus sagen, ein Weihnachtsfreund, der diese Zeit auch sehr mag. Und deshalb soll sich diese aktuelle Folge auch ein bisschen mit dem Thema beschäftigen. Ich habe dazu eine Gesprächspartnerin hier ins Rathaus eingeladen, die auch der Einladung gefolgt ist, die eine Weihnachtsgeschichte am Ende vortragen wird. Das hatten wir vor einem Jahr zur Weihnachtszeit auch schon und ist gut angekommen mit Rainer Schulze damals. Und ich freue mich, dass Sabine Riemenschneider hier in mein kleines Studio ins Rathaus gekommen ist und mit mir zu ihrem Schaffen sprechen wird über das, was sie tut. Und das freut mich besonders, weil ich ein großer Fan ihrer Kunst bin. Das kann man an der Stelle so sagen. Wir haben tolle Künstler in Wernigerode, die vieles auch für die Stadt tun und hier in die künstlerische Welt sozusagen der Stadt hineinbringen. Und ich mag ihre Arbeit sehr gerne und darüber werden wir auch ein Stück weit sprechen. Wir werden aber auch ein wenig über Weihnachten sprechen, wie wir das so empfinden und was uns in dieser Zeit besonders wichtig ist. Insofern begrüße ich Sabine Riemenschneider hier im Podcast-Studio. Sie hat mir gesagt, sie hat das noch nie vorher gemacht. Deswegen frage ich sie zum einen, wie es ihr geht und ob sie ein bisschen aufgeregt ist.
Hallo?
Ja, hallo?
Ein bisschen aufgeregt, ja, bin ich, ja. Mhm. Ist ungewohnt, immer so hat man so ein schwarzes Ding vorm Mund, ja.
Ja, ich habe mich ein bisschen dran gewöhnt, aber es ist erstmal, glaube ich, man muss sich so ein bisschen eingrooven. Wie geht's?
Gut geht es.
Ja?
Ja, mir geht's gut. Ja.
Das freut mich.
Kann nicht klagen.
Sehr schön. Ich würde ein wenig aus der Biografie von Frau Riemenschneider berichten und sie unterbricht mich auch immer ganz ruppig, wenn ich da was Falsches erzähle. Sie ist 1973 in Wernigerode geboren und ist auch hier zur Schule gegangen an die EOS Gerd Hauptmann in Wernigerode und hat dann eine erste künstlerische Förderung an der damaligen Kreismalschule in Blankenburg bekommen bei Hans-Joachim Denecke. Da frage ich gleich mal die erste Frage, was ist die erste künstlerische Förderung an der Kreismalschule und was war die Kreismalschule in Blankenburg?
Ja, das war im Prinzip von dem Herrn Denecke gegründet, eine kleine Spezialschule für Frühförderung von künstlerischen Talenten. Mhm. Und das war was Besonderes, war damals wohl noch direkt von Margot Honecker protegiert, diese Einrichtung. Es war beinahe einmalig in der DDR. Mhm. Ja, wir reden ja noch über DDR-Zeiten und ich bin da wirklich unheimlich gerne hingefahren. Das war mal ein oder zweimal in der Woche mit dem Bus raus nach Blankenburg, ja, Mappe unterm Arm. Mhm. Und dann hat man dort wirklich Naturstudium betrieben. Es gab eine Bildhauerei, es gab eine Druckwerkstatt. Es war ganz toll. Und die existiert schon lange jetzt nicht mehr, die Schule, aber für die Entwicklung von solchen Fähigkeiten war das also echt ganz toll. Muss ich sagen. Und da ist man mit dem Zeichnen auch überhaupt erst einmal ernst genommen worden. Ja? Das war was ganz anderes und viel freier, als es eben in der Schule, in der Kunsterziehung war. Ne?
Mhm. Ja. Vielen Dank. Und dann ging es 93 Studium an der Hochschule für Kunst und Design in Halleburg-Giebichenstein. Zunächst im Fachbereich Spiel-, Lern- und Lehrmitteldesign und dann im Studium der freien Grafik bei Thomas Rug und Diplom im Jahr 2000. Mhm. Dann Studienaufenthalte in Griechenland an der Hochschule der schönen Künste, Kalon Texnon in Athen. Vielleicht ganz kurz, was haben Sie da gemacht? Studiert? Aber wie kann ich mir das so vorstellen? In Griechenland, das stelle ich mir toll vor.
Ja, ich hatte immer so ein inneres Gefühl für den Süden, für griechische Kultur und oder überhaupt südeuropäische. Und die Antike vor allem, und das war einfach ganz toll. Man konnte damals, oder das kann man ja auch heute noch, so ein Erasmus-Studium machen, so eine Erasmus-Förderung.
Ja.
Und dann bin ich da für ein Semester nach Griechenland, nach Athen gegangen. Mhm. Und es war recht kurios, weil, soll ich das erzählen?
Ja, gerne, deswegen machen wir den Podcast.
War recht kurios, weil die Griechen hatten nur die einzige Kunsthochschule im ganzen Land, das war die in Athen. Mhm. Und aus dem Grund haben die so eine Art Studentenhäuser auf verschiedenen anderen, also in verschiedenen anderen Plätzen in Griechenland gehabt, also auf mehreren Inseln. Und das waren also Werkstätten, Außenateliers, kann man so sagen.
Ja.
Und das hieß dann für mich, dass ich von einer Insel zur nächsten springen konnte damals. Mhm. Und ja, einfach Land und Leute und Kultur aufgenommen und gezeichnet. Ja, weniger schön war damals, dass während des gesamten Zeitraums gestreikt wurde an der Uni.
Während des gesamten Zeitraums?
Ja, das machte die Sache sehr schwierig.
Oh, kann ich mir vorstellen.
Ja, und du musst dich also gezwungenermaßen wirklich immer von Insel zu Insel springen. Und
echt, ja?
Ja. Ja, das war eine ganz doof war das damals. Ja, aber konnte im Grunde die Einrichtung der Uni oder der Hochschule gar nicht nutzen. Ja, oder nur ganz wenig.
Mhm. Und dann Aufenthaltsstipendium in Japan, in Kobe. Das hat sie auch schon künstlerisch geprägt, oder?
Ja.
Würde ich sagen.
Das war was Besonderes, ja.
Wenn ich so ihre Kunst kenne, dann spürt man das auch, sieht man auch, ne? Diesen Einfluss. Ja. Kann man das so sagen?
Ja, das hat mit der asiatischen oder mit der japanischen Ästhetik zu tun auch.
Ja.
Und das hat mich sehr beeinflusst und auch beeindruckt, wie die Dinge auf den Punkt bringen.
Mhm.
Und, ja, und auch drucktechnisch. Oder ja, die Kunst des Holzschnittes, diese lange Tradition, die die haben. Und ja, das hat mich sehr, sehr angeregt oder tut es noch immer.
Ja. Ja. Und dann seit 2001 selbstständige Zeichnerin und Grafikerin. Und seit 2009 gibt es ihr Atelier in der Büchtingenstraße. Und sie sind verheiratet mit zwei Töchter und sind, und das muss ich vielleicht am Ende natürlich noch einfügen, weil das war ja auch quasi meine erste Preisverleihung im Amt, meine ich. Sie sind auch Kunstpreisträgerin der Stadt Wernigerode und darüber habe ich mich sehr gefreut und ich durfte Ihnen den Preis damals auch überreichen. Vielleicht soweit aus Ihrer Biografie, habe ich was Wesentliches vergessen?
Nein, also seit 2009 hatte ich dann ein Atelier, das war zunächst im Pulvergarten,
ist
aber nicht so relevant mehr. Und dann seit 2016 bin ich jetzt an einem Konzerthaus Lieb Frauen, also an diesem Platz, wo jetzt auch regelmäßig Kultur stattfindet, das für mich sehr schön ist und ich habe dort meine Werkstatt und gut arbeiten und habe hier einfach ein sehr gutes Zuhause in dieser Stadt, muss ich sagen. Ne? Und auch die Preisverleihung letztes Jahr hat mich auch wirklich sehr berührt und gefreut, dass man so eine Anerkennung bekommt und wahrgenommen wird dadurch auch. Das ist es ist auch wichtig.
Aber da können wir gleich noch drüber sprechen, über die Stadt und wie sie möglicherweise ihre Arbeit auch beeinflusst hat. Aber es gibt ja noch meine Einstiegsfragen in jeder Folge, 5 Stück. Die stelle ich jedem meiner Gesprächspartner, so auch Ihnen. Welches Buch lesen Sie gerade? Wenn Sie eins lesen gerade oder dazu kommen?
Ich hatte gar nichts dazu geschrieben, glaube ich, auf dem vorbereitenden.
Also für die Zuhörer, die meine eingeladenen Gäste bekommen natürlich so eine kleine Vorbereitung, dass sie nicht so völlig überrascht sind von meinen Fragen.
Ja, das ist
und
richtig.
Jetzt ist Frau Riebenschneider
trotzdem
überrascht.
Ich hatte es dann vergessen, aber es ist so ein bisschen chaotisch bei mir, weil sie würden lachen, wenn sie meinen Nachtschrank sehen.
Ja, weil da so wie sieht der Nachtschrank
ein,
von Frau Riebenschneider aus?
Ein Stapel
aus?
Von Büchern drauf.
Ja.
Manche begonnen, stecken geblieben. Ich lese manchmal parallel.
Kenne ich auch. Mache ich auch.
Im Moment sind es Gedichtbände.
Okay.
Lutz Seiler habe ich gerade, Schrift für blinde Riesen. Und weil man da einsteigen kann und wieder
so abgeschlossen.
Ja, es ist immer so ein Stückweise lesen. Dann habe ich aber witzigerweise jetzt im Urlaub mir mitgenommen, Tucholsky mal wieder entdeckt.
Ja.
Da lese ich gerade drin. Ja. Und dann ein völlig abgefahrenes Buch von der Emma Braslavski, Erdling heißt das.
Okay.
Der
Titel klingt schon spannend.
Ganz verrückte Geschichte, aber in der die hat es in sich und da bin ich irgendwie auch noch nicht. Manchmal bleibt man stecken, ja.
Naja, das kenne ich.
Und muss erst wieder den Faden aufnehmen, weil man auch nebenher mit so vielen anderen Dingen beschäftigt ist und die Konzentration nicht aufrechterhalten kann oder ja.
Ja, okay, also mehrere
so
Bücher
bei mir aus.
Auf dem Nachtschrank von Frau Riebenschneider, das kenne ich. Haben Sie ein Lieblingsreiseziel? Zweite Frage.
Ja, das ist, kann ich gar nicht, ich bin entweder gern am Meer oder auch gern in den Bergen.
Ah, beides.
Ja, also Ostsee liebe ich sehr.
Ich auch.
Rügen. Und jetzt waren wir mit den Kindern gerade auf Hiddensee in den Herbstferien. Aber ich mag es auch unheimlich gern, in die Berge zu steigen. Viele Jahre bin ich nach Graubünden gefahren.
Ja.
In die Schweiz.
Kenne ich auch.
Ja, ganz schön. Das liegt mir sehr.
Okay, welcher Person würden Sie gern einmal begegnen? Entweder lebend oder auch vielleicht schon nicht mehr unter den Lebenden. Wer wäre das? Und
der
warum?
Der lebt nicht mehr und
okay.
Ich werde immer wieder auf ihn angesprochen, ja. Egal wo ich auftauche und,
okay.
Und
warum?
Auf Messen oder ja, man hat mit Publikum zu tun oder interessierten Leuten, die fragen mich immer nach Thielmann Riemenschneider.
Wer war das?
Kennen Sie den?
Nee.
Nee, noch nie gehört?
Ich kenne Sabine Riemenschneider.
Riemenschneider. Thielmann Riemenschneider ist ein Bildhauer, mittelalterlicher, also spätgotisch, Frührenaissance, geboren 1460 herum. Ja?
Mhm.
Hat während der Zeit des Bauernkrieges dann auch gelebt. Und Thielmann Riemenschneider werde ich, also haben Sie was mit dem Thielmann Riemenschneider zu tun?
Werden Sie angesprochen wegen des Namens nur?
Ja, wegen des Namens. Und wer weiß es denn, sage ich dann immer, ja. Also ich habe dann natürlich, ich schätze den sehr, also es ist ein ganz toller, müssen Sie mal wirklich mal schauen.
Muss ich schauen.
Ganz tolle Werke gemacht und ist im Eichsfeld geboren, Heiligenstadt, ist dann nach Osterode und hatte dort einen Onkel und die sind ja früh dann auch in den Beruf gegangen. Also er hat dann den Beruf des Bildhauers erlernt und die sind dann erst dann abgewandert, also in Süddeutsche.
Ja.
Ja, hat seine Wirkungsstätte hauptsächlich in Würzburg gehabt und hat eben da unten Bamberg, Würzburg, Kricklingen, Rothenburg, Obdertauber, also hat er gearbeitet.
Mhm.
Ist aufgestiegen in Würzburg zum Bürgermeister.
Okay.
Und war Ratsherr und also sehr angesehener Bürger und hat aber sich irgendwann mit der Bürgerschaft Würzburgs, mit den Bauernaufständen dort unten, die haben sich mit ihnen, wie soll ich sagen,
überworfen.
Gleich getan. Nee, im Gegenteil. Also
er hat zusammengeschlossen.
Ja, sie haben sich zusammengeschlossen.
Ja.
Und das wurde, hat ihm ganz, ganz böse mitgespielt am Ende, ja.
Okay.
Aber ein sehr bekannter und
ich werde mich beschäftigen damit.
Und deswegen weiß man eigentlich nicht, Osterode ist Südwestharz, also man weiß nicht so genau, vielleicht gibt es irgendwo, ich fühle irgendwo eine Verwandtschaft. Also wenn ich seine Werke sehe, dann fühle ich mit ihm, ja.
Okay, welchen Beruf würden Sie erlernen, wenn Sie noch einmal ins Berufsleben völlig neu starten könnten? Was würden Sie gern machen?
Ich glaube, ich würde genau das wieder wählen.
Ja.
Also wenn ich wieder die Fähigkeiten oder das Talent mit in die Wiege gelegt bekäme, dann würde ich sicherlich das wählen. Wobei ich manchmal denke, vielleicht wäre es auch schön, zu singen oder Instrument zu spielen.
Ja,
also das habe ich zum Beispiel.
Bin ich leider zum Singen bin ich
nicht
geboren.
Ich würde gern Akkordeon spielen können.
Echt,
oder Bandoneon. Oder, aber
Ich mag Musik auch sehr gerne, aber ich bin nicht, also ich kann für mich alleine singen, aber mehr mute ich meiner Umgebung nicht zu. Okay, letzte Frage. Auf welchen Alltagsgegenstand könnten Sie nicht verzichten? Null, gar nicht.
Ja, die Brille ist ja mehr ein Hilfsmittel, ne?
Ja.
Ist aber ganz wichtig geworden.
Das könnte man auch ausklammern, weil Brille ist ja sozusagen irgendwie Pflicht, ne? Aber auf welchen Gegenstand so? Du würdest sagen, da könnte ich auch nicht verzichten.
Das ist
Schwierig,
Stift,
ne?
Ein Stift und Papier, ja. Doch.
Klar.
Gäbe es das nicht, müsste ich in den Sand zeichnen oder so.
Macht Sinn. Okay. Vielen Dank, Frau Riemenschneider, für die spannende Beantwortung der Fragen. Und dann würde ich so ein bisschen vielleicht auf Ihr Wirken eingehen wollen, weil wir noch viel über Weihnachten wollen wir sprechen und die Weihnachtsgeschichte haben wir auch noch vor uns. Deswegen vielleicht mal so einen kurzen Exkurs, was mich auch interessiert. Ich fange vielleicht mal an. Was verbinden Sie aus Ihrer künstlerischen Sicht mit Wernigerode? Sie haben vorhin so angefangen, haben gesagt, hier lebt sich's gut, ne? Und das ist irgendwie für meine Arbeit gut und ich fühle mich hier wohl. Jetzt mal unabhängig von dem Wohlfühlen als Mensch, was inspiriert sie ihn gar nicht oder inspiriert sie an dieser Stadt gar nichts und sagen, das ist, kommt aus was ganz anderem. Ne? Das ist jetzt, da könnte man wahrscheinlich eine halbe Stunde drüber sprechen, ne? Aber was ist so aus Künstlersicht, was macht Wernigerode aus?
Naja,
was gibt ihnen das?
Das ist nicht ganz einfach, natürlich, ich bin ja hier geboren.
So. Ich auch.
Ja. Und bin auch tatsächlich wieder zurückgekehrt. Es hatte familiäre Gründe in meinem Fall. Aber ich hätte mir natürlich auch jede andere größere Stadt oder anderes Wirkungsumfeld suchen können. Dann ist man aber hier und hat Wernigerode doch eine ganze Menge zu bieten oder einfach ist ein sehr schönes Umfeld. Aber ja, es ist wie so eine Art Nährboden, ja?
Ja.
Aber Inspiration muss ich mir trotzdem auch an anderen Stellen suchen. Ich brauche den Kontrast, muss mal so zu sagen. Ja? Also ich weiß, was ich hier Gutes habe. Ich komme gerne wieder zurück. Kommt man auch zur Ruhe. Ja? Aber ich muss wirklich auch das Kontrastprogramm erleben können. Also ich muss mich umtun oder in andere Städte, in größere Städte schauen, wo ein ganz anderes Leben stattfindet, die Menschen anders unterwegs sind. Ich habe viel ich muss meine Beobachtungen machen können und das kann ich nicht, indem ich immer nur den Touristen zuschaue. Wobei man sagen muss, dass Wernigerode natürlich, es ist ja nicht leer oder es ist betriebsam, ja?
Richtig,
ja. Aber gemächlich, gemütlich, gut aufgeräumt, ja, es ist ein wenig Schattenseiten zu sehen und erfährt man eben auch erst, wenn man das im Kontrast sieht. Also diese Stadt im Kontrast zu anderen Kleinstädten beispielsweise. Oder auch zum Großstadtgetriebe, finde ich.
Sie haben ja nun so viele lokale Projekte, die schon mit der Stadt auch zu tun haben, gemacht. Wenn ich ans Ratslottchen denke oder wenn ich an meinen Wunschbaum denke zum Neujahrsempfang, als ich angefangen habe, war so die Idee irgendwie, mit ihnen gemeinsam so ein Kunstwerk zu entwickeln und mit den Gästen. Ich finde, das hat super funktioniert, hängt ja immer noch hier in meinem Büro. Wenn Sie sich an so lokale Projekte erinnern, wie fühlen Sie sich da aufgehoben und gibt es so ein Lieblingsprojekt oder mehrere Lieblingsprojekte, die mit der Stadt zusammenhängen, an die Sie sich gerne erinnern?
Also eine gute Freundin von mir, die Anke Duda von Tascha Bünz.
Ja.
Wir hatten wann hatten wir begonnen? 2009 damit, ja. Da hatten wir also so ein Projekt, künstlerisches Projekt, die Hirschauer. Und da haben wir jahrelang verrückte Dinge angestellt, Ausstellungen gemacht, sehr besondere Ausstellungen, alte Dinge hervorgesucht, gefunden, bedruckt, dafür Titelworte gefunden. Es war was sehr Besonderes. Also das hatte auch wurde befüllt mit all dem, was eben hier vorhanden ist, im Harz, in der Region, die Stadt, die Sprache hier, die Menschen und hat eben alles da seinen Niederschlag gefunden. War verquickt mit Wortfindungen, neue Wortschöpfungen. Wir haben einfach den ganzen gesamten, die Region ein bisschen auf die Schippe genommen damit auch, aber auf eine schöne Art und Weise, um es mal so ganz kurz zu formulieren.
Ist gut.
Ich muss mich auch immer erst wieder so ein bisschen erinnern oder was da eigentlich alles war. Es war eine ganze Menge, aber das hat sich natürlich bei mir, da erinnere ich mich sehr gerne dran, vielleicht wird das auch mal wieder ein bisschen aufleben.
Aufgelegt,
aber natürlich hat jeder seine Arbeit zu tun. Oder das war eben immer eigentlich auch so ein Nebenprojekt, so ein Nebengleis, Nebengelass.
Wie würden Sie denn die Also die Herausforderung für so eine Künstlerin wie Sie, die so freischaffend auch unterwegs ist, in so einer kleinen Stadt bezeichnen, oder das Leben, wie kann ich mir das vorstellen? Kommt man da gut durchs Leben oder wünscht man sich auch von so einer Stadt noch mehr? Kann man noch mehr tun für so Künstlerlandschaften oder künstlerische Betätigungen in Wernigerode? Gibt es da was, wo Sie sagen würden, da halten wir noch Luft in der Stadt? Oder sagen Sie, ich fühle mich total wohl als Künstlerin in Wernigerode? Wie kann man sich das so als jemand, der sich das vielleicht als Zuhörer nicht so richtig vorstellen kann, wie lebt Sabine Riebenstein? Wie ist so ein Tagesablauf? Wie kommt man durchs Leben? Wie funktioniert das?
Ne? Ja, das ist unheimlich vielseitig. Deswegen, das ist auch das Spannende daran. Man ist ja im Grunde wie ein Spieler, muss man fast sagen. Also zum einen möchte man seine Kunst machen. Also das ist bei mir so, dass einfach Bilder im Kopf sind, die... Ich verarbeite alles, was ich erfahre, wahrnehme, verarbeite ich in Bildern. Also es geht in mich rein und ich schütte es in Bildern wieder aus. Mhm. Und so funktioniere ich. Mhm. Und wenn man davon leben möchte, dann muss man irgendwann sich überlegen, ja, wie überlebt man damit? Ja. Du hast zeichnerische Fähigkeiten, kannst ein bisschen zaubern, sagen wir mal so.
Mhm. Ja? Na, können Sie, ja.
Und ja, bei mir funktioniert das eben, weil ich auf zwei Gleisen laufe, ja, oder fahre. Mhm. Das ist einmal das Angewandte, dass ich zeichne für im illustrativen Bereich oder eben für Aufträge, ne, öffentliche Auftraggeber, auch private Auftraggeber. Ja, da möchte jemand ein Porträt bekommen. Ja. Zeichne ich ein Porträt. Da ist ein Buch zu befüllen, zu bebildern,
ja,
ein Kinderbuch zu befüllen, ein Gedichtband, da sind Flyer, da ist für den Nationalpark mal was gewesen. Also so die unterschiedlichsten Sachen sind das eigentlich. Und alles soll mit Bildern befüttert werden, auf einer ganz anderen Ebene auch noch, als es Fotos können. Ja? So, das ist das eine. Oder eben mein anderes Gelass, das ist eben die Druckgrafik. Ja, ich mache über alte, tradierte künstlerische Drucktechniken aus und habe meine Druckpresse in der Werkstatt und mache Radierungen, Holzschnitte. Und das ist das andere. Und Künstlerbücher, ja, das ist die andere Bahn. So. Das sind nun schon zwei verschiedene Sachen. Mhm. Und so springe ich da hin und her. Und je nachdem, was, ja, man muss beide natürlich bespeisen, am Laufen halten. Ja.
Wie fühlen Sie sich als Kunstschaffende in dieser Stadt? Mal unabhängig von der Inspiration, die Ihnen die Stadt bringt, sondern rein als Kunstschaffende aufgehoben in dieser Stadt. Sagen Sie, das funktioniert gut?
Es funktioniert.
Sie, man könnte noch mal was anderes machen oder wie? Das ist ja für mich als OB auch ganz wichtig, dass die Künstler wohlfühlen, auch ein Stück weit. Ne?
Es funktioniert hier recht gut, möchte ich sagen. Aber eben auch daran liegt, dass es ein touristisches Publikum gibt.
Ja,
ja,
das stimmt.
Also es kommen Interessierte zu mir in die Büchtinger Straße. Zufällig oder nicht zufällig, wenn ich die Tür aufmache, ist es weniger zufällig, aber viele klopfen und klingeln und kommt der ein oder andere und sind erstaunt, was sie vorfinden. Also ja, sie entdecken das dann. Insofern habe ich natürlich, indem die Stadt sich an mich wendet mal mit Aufgaben, indem andere Institutionen sich an mich wenden, indem Privatleute kommen, oder eben die Aufträge auch mit meinem eigenen Netzwerk zu tun haben, mit Leuten, mit denen ich gerne zusammenarbeite, schon längere Zeit. Wo das wo man sich gegenseitig bespeist im Grunde, und miteinander arbeitet. Also das hat sich aber eben auch über einen Zeitraum von 20 Jahren, möchte ich sagen.
Entwickelt,
ja.
Klar.
Und wenn Sie sagen oder mich fragen, was noch besser werden könnte, ich glaube, es muss sich einfach auch in den Ämtern oder so oder bei den Entscheidungsträgern noch mehr durchsetzen, also dass man doch auch Künstler einladen kann, um an Projekten mitzuarbeiten oder um ihre Ideen einzubringen. Also es ist schwierig für uns auch immer, die Klinken zu putzen oder nachzufragen oder so, aber dass man das erkennt, also dass da ein Potenzial ist von vielen Leuten, dann bin ja nicht nur ich alleine, ja, sondern sehr viele andere meiner Kollegen hier, die man ruhig mal fragen könnte, habt ihr da Interesse vielleicht an irgendeiner Sache mit, das umzusetzen oder dass die Leute, also diese Künstler hier ein bisschen sichtbarer werden auch noch, weil das ist auch wieder den anderen Effekt. Das ist toll, wenn es findet dann Kultur statt und Kultur zieht immer Leute an und es bringt, es ist im Grunde auch ein Wirtschaftsfaktor, kein unwichtiger. Mhm. Ja. Sowas wünscht man sich eigentlich gerne mal. Mhm. Dass das nicht so ein.
Nee, ich verstehe schon.
Dass es da nicht immer so eine Hemmschwelle gibt oder so nach. Ne? Also können ja auch ganz pragmatisch sein.
Ja, klar.
Ja, nicht nur im Nebel Kuckucksheim oder so.
Ja. Ja. Vielen Dank, Frau Riebschneider. Jetzt müssen wir, glaube ich, schon das Thema Ihres Wirkens, da könnte man noch ewig drüber sprechen und über Ihre Arbeit auch.
Das geht ganz schnell.
Die Zeit geht schnell rum.
Ich sehe schon,
Und wir sind ja in der Weihnachtsfolge und wir müssen uns ein bisschen in die Weihnachtsstimmung hineinversetzen und uns das so ein bisschen aufnehmen. Mögen Sie Weihnachten? Mögen Sie die Weihnachtszeit?
Ja, eigentlich schon. Sie bedeutet für mich immer sehr viel Arbeit.
Weil es viele Aufträge gibt?
Weil Aufträge anfallen oder Vorhaben von anderen an mich herangetragen werden. Also da habe ich immer richtig zu traben. Ja.
Okay, verstehe ich, ja.
Und insofern ist das gar nicht so eine ruhige Zeit, wie man sich das eigentlich,
bei mir auch
ruhige,
nicht.
Besinnliche Zeit, wie man sich das wünschen würde. Ja, Weihnachten, ja, ich mag es, wenn man wirklich zu diesen stillen Augenblicken kommt. Ja.
Gibt es so bestimmte Plätze oder Orte in Wernigerode, die Sie in dieser Weihnachtszeit besonders gerne gehen? Also ich mag zum Beispiel das Areal um den Klint zu Weihnachten. Ob da jetzt ein Weihnachtsmarktbude steht oder nicht, ist gar nicht so wichtig, sondern die Atmosphäre da, so der Häuser. Und wenn da noch so ein bisschen Schnee liegt, mag ich irgendwie ganz gerne. Gibt es sowas, wo Sie sagen, das verbinden Sie mit Wernigerode und Weihnachten?
Die Glühweinbude.
Ja, ich auch.
Am Gartenstädtchen, also, ja.
Ja,
beispielsweise. Genau. Ja, dieses ganze Getümmel in der Stadt, das ist nicht so ganz meins, mich durch die Menschenwelt da zu bewegen. Aber ich schaue auch gerne von oben auf die Stadt. Ich steige dann gerne mal hier auf den ein oder anderen umliegenden Berg und dann ist das auch sehr schön, von oben zu betrachten, das Gewimmel.
Gibt es Rituale oder Bräuche an Weihnachten, die bei Ihnen immer gleich bleiben und immer stattfinden müssen oder sind Sie da eher entspannt oder gibt es da was, das muss so sein?
Nee, im Gegenteil.
Gibt es gar nicht, ne?
Es gibt durchaus Weihnachtszeiten, in denen ich nicht mal dazu komme, da irgendwie die
Baum aufzustellen.
Nee, einen Baum haben wir gar nicht.
Gar nicht? Okay.
Wir haben ab und zu einen, der steht dann aber draußen auf dem Balkon.
Ja, das ist auch schön.
Draußen,
das
ausgesetzt kann man machen. Und der ist im Topf.
Nee. Leuchtet der?
Das schon, er leuchtet schon. Ja. Ja. Aber er kann wieder umgepflanzt werden oder das, oder es ist einfach nur unsere Monstera, die so ein Kugeln bekommt.
Das heißt also keine, so auch
große
keine Bräuche,
ja.
Auch an Essen oder irgendwas Spezielles, wo Sie sagen, das gibt es bei uns immer zu Weihnachten? Echt entspannt, ja, ist ja spannend.
Ja.
Finde ich ja. Also finde ich gut, ne? Das muss ja.
Also gebacken wird immer. Also gebacken. Die Kinder, die Mädels, die backen mit mir. Ja, das machen wir. Und da gibt es dann schon von meiner Mutter Rezepte, die dann immer wieder gerne gebacken werden, ja, Nusshörnchen und so. Aber also mit dem Kochen, nee.
Okay.
Ich kann meistens auch erst sehr spät anfangen. Überhaupt an die Umsetzung und die Planung. Ich mache mir da keinen Stress
mehr. Nee, das ist gut. Ja, ist auch gut. Gibt es irgendwelche weihnachtlichen Traumata bei Ihnen, dass es irgendwelche unerfüllten Wünsche aus der Kindheit gibt, die Sie bis heute noch mit sich
gibt es.
Gibt es?
Schnee.
Weil Sie den Schnee nicht leiden können oder weil es ihn nicht gab?
Weil es ihn nicht gab.
Ja.
Deswegen habe ich auch eine Geschichte geschrieben.
Ah ja. Okay, das ist ja spannend. Okay, dann sind wir ja schon bei einer guten halben Stunde und ich habe jetzt so ein Bild von dem Weihnachtsbaum bei Frau Riemenschneider und ich habe ein Bild von dem Nachttisch von Frau Riemenschneider, wie das in etwa aussehen wird.
Nachttisch.
Oder Nachtschrank.
Nachtschrank.
Und kann mir das gut vorstellen und ich freue mich jetzt auf eine Weihnachtsgeschichte, die ist von Ihnen oder
ja.
Tatsächlich?
Ja.
Wann haben Sie die geschrieben?
Die ist mir zugefallen irgendwie. Hm.
Ist die schon älteren Datums oder neu?
Nee,
oder?
Die habe ich extra, die ist mir jetzt eingefallen. Ich habe ich habe ganz lange rumgesucht, um irgendwie eine Weihnachts. Sie sagten das in der Vorbereitung mit der Weihnachtsgeschichte
ja.
Und ich habe rumgestöbert zu Hause, ob ich irgendwie eine Weihnachtsgeschichte finde. Mir
das ist ja spannend.
Eine kurze muss es ja auch sein. Mhm. Und ja. Und mhm. Ich habe keine richtige gefunden.
Oder haben Sie selber?
Es gibt ja so ein paar, aber ich dachte, die ist vielleicht schon öfter gelesen worden oder ja.
Ach. Ja, es freut mich wirklich, dass es eine, sozusagen eine eigens für diesen Podcast, das kann man ja so sagen, eigens für unser Gespräch geschriebene Weihnachtsgeschichte, die auch noch vorher keiner gelesen haben kann oder gehört haben kann. Weil
die
sie sich ausgedacht, was neu ist.
Ja, bis auf eine Person hat die noch niemand gehört oder gelesen.
Also, darüber freue ich mich und bin sehr gespannt. Und insofern würde ich jetzt erstmal unser Gespräch schließen und den Zuhörerinnen und Zuhörern, weil es ja unsere Weihnachts-Podcast-Folge ist, auch ein schönes Weihnachtsfest wünschen und dann auch einen guten Rutsch ins neue Jahr und eine hoffentlich nicht so stressige Weihnachtszeit wie bei mir und bei Frau Riemschneider, sondern vielleicht ein bisschen mehr Entspannung und genießen Sie die Weihnachtszeit in Wernigerode. Da gibt es, glaube ich, ganz viele Gelegenheiten zu, dann auch ein wenig innezuhalten. Vielen Dank fürs Zuhören, auch rückblickend auf die vielen Episoden in diesem Jahr. Ich glaube, wir haben interessante Gesprächspartner hier beim Podcast gehabt und jetzt freue ich mich auf die Weihnachtsgeschichte von Frau Riemschneider. Ja, bitte sehr.
Das mache ich gerne.
Ja.
Und ich kann mich Ihren Wünschen nur anschließen.
Ja. Na? Ach so, bevor Sie beginnen, wenn man sich interessiert für Ihre Kunst, dann kann man in Ihr Atelier in die Büchtingstraße kommen. Das müssen wir vielleicht schon nochmal erwähnen.
Kann
und man kann auch
einfach,
im Internet gucken.
Ich habe eine Seite, ja.
Ja.
Atelier-soso.de und bin in der Büchtingenstraße 38
genau.
Zu Hause.
Das würde ich allen Zuhörerinnen und Zuhörern dieses Podcasts nochmal ans Herz legen. Ich war schon dort und da kann man schon auch eintauchen in die Arbeit von Frau Riemschneider und da findet sich, glaube ich, für jeden Geschmack auch etwas, also unbedingte Empfehlung, da mal hinzugehen. Ja, in der Weihnachtszeit. Da ist Frau Riemschneider ganz entspannt, weil sie nicht so viel zu tun hat. Okay, dann beginnen wir mit der Weihnachtsgeschichte und ich bedanke mich dafür recht. Ich bin sehr gespannt. Bitte sehr.
Mhm. Hören Sie jetzt noch zu?
Natürlich höre ich zu.
Eine Weihnachtsgeschichte. Pauline hatte ganz schlechte Laune. Sie schmollte mit der Welt, mit dem Wetter da draußen, mit dem ersten Ferientag. Und mit Fred, dem Dovi, ihrem großen Bruder, der gestern überhaupt nicht nett zu ihr war und sie wieder einmal behandelte, als wäre Pauline ein 4-Wochen-alt-Baby. Schuld war das Wetter. Pauline wünschte sich nichts sehnlicher als Schnee. Schnee, der die Welt so still machte, auf dem man lief wie auf Watte und der alles so glitzernd zudeckte. Aber Fred konnte ein richtiger Oberlehrer sein. Er steigerte sich immer weiter in seine Vorträge über Meteorologie und Klimagewandel, dass Pauline jede Chance auf Schnee zu Weihnachten dahinschmelzen sah. Zu guter Letzt endete er mit dem Satz: Aber davon verstehst du sowieso noch nichts. Und das hatte sie erst richtig wütend und dann traurig gemacht. Nun saß sie in ihrem Zimmer am Fenster und schaute hinaus in die grauen Straßen der kleinen Stadt, wo der Nieselregen sich überall niederließ und die feucht glänzenden Pflastersteine zwar die ganze weihnachtliche Beleuchtung prachtvoll widerspiegelten, aber die Leute das gar nicht bemerkten, weil sie so kurz vor dem Heiligen Abend für letzte wichtige Besorgungen hin und her hasteten, als gäbe es kein Morgen. Es gab noch einen anderen Blick aus dem Haus. Wenn sie die Treppe, deren jede einzelne Stufe mit anderem knarzenden Ton grüßte, hinauf auf den Boden des alten Hauses stieg, konnte sie aus dem Dachfenster auf der Hofseite über viele kleine und große Ziegeldächer hinweg die Berge sehen, an die sich die kleine Stadt anschmiegte, wie ihre Katze an die Sofakissen. Aber auch die Berge hatten nur graue Nebelkappen aufgesetzt und der Wald trat schwarz und braun hervor. Blickte sie links am Kirchturm vorbei, war gerade noch so, das schöne alte Schloss auf einem dieser Berge zu erahnen. So eine dicke Suppe war da draußen. Im Nebel sah es heute aus wie ein Geisterschloss. Ja, die Nebelgeister und der Fred auch vermiesten Pauline das Weihnachtsfest. Morgen soll Heiligabend sein und wir haben kein bisschen Schnee. Nicht mal ein paar Flocken zeigen sich, schimpfte Pauline leise vor sich hin. Und alle waren so beschäftigt. Mama wühlte in der Dachkammer nebenan in den Kartons, weil sie den Baum in diesem Jahr unbedingt einfarbig schmücken wollte. Papa hörte sie leise Selbstgespräche führen und erfuhr so von ihm, dass der Weihnachtsbaumständer verflixt nochmal einfach nicht aufzufinden war. Jetzt kamen beide Eltern freudestrahlend an ihr vorbei und hielten abrupt inne. Pauline, was ist denn mit dir los? Denn sie sahen in ihrem Gesicht dicke Tränen kullern. Es ist nicht ein bisschen weihnachtlich. Ist überhaupt schon Weihnachten? Es muss doch schneien. Ich möchte Schnee, sonst will ich gar nicht feiern, jammerte Pauline. Ratlos sahen sich die Eltern an. Der Papa redete etwas von, man muss das Wetter nun einmal nehmen, wie es kommt. Und dann noch Unverständliches über die sogenannte Prognose der nächsten Tage. Auch die Mama versuchte zu trösten. Wir machen es uns trotzdem richtig gemütlich. Du wirst schon sehen, Paulinchen. Dann liefen sie auch schon mit all den Kistenkarton-Dings in Händen weiter zur Bodentreppe. Es gab schließlich so viel zu erledigen. Am nächsten Tag war es ganz genauso grau in grau wie schon all die Tage vorher. Pauline war damit beschäftigt, ihre Geschenke für die Eltern und Fred, hatte der eines verdient, hübsch einzupacken und zu verzieren, möglichst so, dass der Beschenkte niemals im Stand ist, zu erraten, was sich darin verbirgt. Es wurde Mittag. Es wurde Nachmittag. Es wurde später Nachmittag. Da, endlich wurde es Heiligabend. Ein kleines Glöckchen klingelte leise, aber hörbar genug und die Tür zur Stube öffnete sich langsam. Sogar Fred, der immer so cool tat, stand die freudige Spannung ins Gesicht geschrieben. Aber was war das? Warum stand der große Ventilator, der eigentlich nur an heißesten Sommertagen in Betrieb war, neben dem Weihnachtsbaum? Darüber sah Pauline einen großen Pappkarton aufgehängt. Und ehe sie noch weiter rätseln konnte, stand die Familie auch schon im wunderbarsten, wilden Schneegestöber, das die gute Stube jemals erfüllt hatte. Denn aus dem Pappkarton rutschten nun Unmengen von Papierkonfettischnipseln und wirbelten vom Ventilator zum Tanzen gebracht durch den Raum auf den Teppich. Die Möbel, die Mama und den Fred und Papa. Und der Baum war auch schon ganz eingeschneit. Der Kater war völlig verwirrt und jagte dem Kunstschnee hinterher. Papa rief, ich habe gestern ganz viele alte Akten und Papiere extra fein geschreddert, damit wir weiße Weihnachten feiern können. Und es ist völlig egal, wie es hier aussieht, die Stube wird im neuen Jahr renoviert. Toll! So ein Spaß! Alle freuten sich, fielen einander in die Arme, wünschten sich frohe Weihnachten und tauschten die Geschenke aus. Jetzt drückte Fred seiner Schwester ein Päckchen in die Hand. Sie war völlig überrascht, was sie da auswickelte. Eine alte, dickbauchige Flasche, in der es ebenfalls aufs Schönste schneite. Nachdem sich das Flaschengestöber etwas beruhigt hatte, konnte sie noch mehr erkennen. Da waren ja ihr Haus. Ja, beinahe die ganze Straße aus Fimo-Knete geformt und mit viel Fingerspitzengefühl hineingesetzt worden. Boah, staunte Pauline und schaute mit großen Augen ihren Bruder an. Das hast du für mich gebaut? Der Fred schaute verlegen und sagte, ja, klar, und es tut mir leid, dass ich gestern so gemein zu dir war. Ist schon vergessen, sagte Pauline und strahlte ihn an. Nachdem sich alles Schneetreiben beruhigt hatte, konnten nun endlich die echten Kerzen angezündet werden. Und alle Familienmitglieder waren sich einig. Solche weiße Weihnachten sind noch seltener als seltene weiße Weihnachten.
Das war schön. Vielen Dank.
Bitte.
Und extra für diesen Podcast sich also eine tolle Geschichte ausgedacht. Also das ist ja wirklich niedlich. Aus der eigenen Vergangenheit ausgedacht? Tatsächlich selber so ein Stück weit erlebt in ihrem Leben? Oder?
Ich hatte mal so einen Schlüssel als Kind irgendwie, ich weiß nicht, wie alt ich da war, aber ich hatte mal plötzlich so ein Schlüsselerlebnis, wo ich dachte, es ist Weihnachten, aber schaute raus und das war genau so. Also ich habe so gefühlt wie die Pauline. Ja. Wo man das akzeptieren musste, wo das im Kinderköpfchen ankam. Nein, das ist nicht wie im Film und es ist nicht wie in allen Geschichten und in allen Büchern immer der Schnee draußen, wenn das Weihnachtsfest vor der Tür steht.
Ja. Also schöne Geschichte, damit hatten wir jetzt alle in der Hoffnung, dass wir weiße Weihnachten bekommen, haben wir trotzdem die Möglichkeit, uns diese Geschichte immer wieder beim Podcast anzuhören und uns dann das vorzustellen. Ja. Und damit hat ja Weihnachten auch ganz viel zu tun. Frau Riemschneider, ich danke Ihnen sehr herzlich für das Gespräch und für die Weihnachtsgeschichte. Das hat mir viel Freude bereitet und ich hoffe den Zuhörerinnen und Zuhörern auch, davon bin ich überzeugt. Ich wünsche Ihnen allen ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch und hoffe, dass wir uns auch hören und sehen dann im nächsten Jahr. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Der Wernigerode Podcast. Oberbürgermeister Tobias Kascher im Gespräch.